Diese Predigt möchte dir Mut machen. Vielleicht geht es dir ja so, dass dir Gott womöglich schon seit einiger Zeit weit weg vorkommt. Und diese Predigt will dir bewusst machen, wie nah er dennoch ist und das in jedem Moment. Und wenn es dir anders geht, dass du keinen Mangel daran hast, dann hör bitte trotzdem zu. Dann schenkt dir diese Predigt vielleicht neue Perspektiven, möchte so ein bisschen an deiner vielleicht festgefahrenen Blickrichtung rütteln. In Wirklichkeit sind das gar keine neuen Perspektiven, denn all das, was ich sage, ist auch in der Bibel zu finden. Zunächst möchte ich euch verraten, wie es zu dieser Predigt gekommen ist. Letztes Jahr bin ich Opa geworden und mein Enkel, der heißt Emanuel. Und als ich hörte, wie er heißt, ihr seht ihn hinter mir, jetzt habe ich keine Aufmerksamkeit mehr. Als ich hörte, wie er heißt, habe ich gedacht, das ist doch ein schönes Thema für eine Predigt, denn Emanuel heißt, Gott ist mit uns. Und es gibt noch einen anderen Grund. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass wir in Gebeten so Formulierungen haben wie sei mit uns oder sei mit denen. Und mir rutscht das auch in meine Gebete, da bin ich gar keine Ausnahme. Aber ich denke dann so im Inneren, stimmt da eigentlich die Perspektive? Ist das die richtige Haltung? Ist Gott nicht eh schon da? Er ist doch allgegenwärtig. Wie kann ich ihn dann irgendwo hinbitten? Und auch deutlich fällt mir auf, wenn wir am Ende eines sehr schönen Liedes, das kennt ihr auch, lasst uns nicht im Stich als letzte Zeile singen. Okay, das reimt sich ganz gut auf Herr, wir brauchen dich, und sonst finde ich den Text klasse von diesem Lied, aber ich frage mich dann, besteht denn die Gefahr, dass Gott uns im Stich lassen würde? Ich glaube nicht, ich bin mir sogar sicher, dass er es nicht tun würde. Es wäre doch komisch, wenn er dann sagt, was, du möchtest, dass ich dich nicht im Stich lassen soll? Das hatte ich gerade vor, na gut, weil du es bist, lasse ich es mal bleiben. Im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, Gott ist immer mit und für uns, egal ob wir das gerade spüren oder nicht. Er ist allgegenwärtig und obwohl er überall ist, ist er hochkonzentriert auf dich und auf dich und auf dich und auf dich. Und er möchte in jedem Moment an deiner Seite sein. Und so ist Gott auch in diesem Moment hier und möchte dich berühren und ich bete darum, dass dies geschieht. Gott stellt sich vor und sagt, wer er für uns ist. Ich bin der Herr. Ich bin da, ist mein Name. Und das hebräische Wort, das hier zweimal auftaucht, heißt Yahweh. Und Yahweh heißt, ich bin da. Und nicht nur einfach, ich bin irgendwo da, sondern ich bin da für dich. Ich bin da bei dir. Ich verlasse dich nicht und wenn du so willst auch, ich lasse dich nicht im Stich. Und der Name Gottes ist Programm. Und er sagt als erstes, wenn du wissen willst, wer sich hier mit dir verbündet, ich bin derjenige, der unausweichlich, immer unverlässlich bei dir und mit dir ist. Der Gott, der präsent ist an deiner Seite. Jesus hat das später aufgegriffen, indem er gesagt hat, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann beschreibt Gott ein paar seiner Eigenschaften. Er sagt, ich bin ein Gott voller Liebe, voller Gunst und Erbarmen. Du hast meine Zuneigung gewonnen, ich bin für dich. Du hast ein offenes Ohr bei mir, du hast jeden Augenblick Audienz. Ich mag dich. Du hast meine Zuneigung gewonnen, meine Gunst und mein Erbarmen. Und in der hebräischen Sprache steht für dieses Wort Erbarmen ein Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Rechem. Das steht für eine innerste, ganz tiefe Berührung. Und wenn Gott sagt, ich bin voller Erbarmen, dann sagt er das Gegenteil von, es geht mich nichts an oder es lässt mich kalt. Er sagt, wenn ich dich sehe, dann packt mich das Mitgefühl, das berührt mich im Innersten. Ihn packt das Erbarmen. Und das darfst du in Anspruch nehmen. Gott ist dein Bündnispartner. Wenn dich alle im Stich lassen, er steht fest an deiner Seite. Und er sagt, mich interessiert dein Leben. Und was dich angeht, das geht auch mich etwas an. Und bevor du ihm dein Anliegen genannt hast, weiß er es schon längst und er wird sich kümmern. Ist dir bewusst, was das für eine kolossal tolle Aussage ist? Der Schöpfer dieser Welt, dein Schöpfer, ist dienstbereit für dich. Wissen wir das eigentlich zu schätzen? Und stattdessen beten wir andauernd: Herr, bitte sei mit uns heute. Herr, bitte geh mit mir, wenn ich das und das tue. Herr, bitte sei bei mir. Wisst ihr, was wir damit Gott sagen? Nicht unbedingt, aber es liegt dennoch nahe. Wir sagen: Gott, siehst du, hier mein Tagesplan. Heute habe ich das vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und du kannst gerne mit mir gehen und du kannst auch gerne die Dinge, die ich vorhabe, segnen, damit alles gut funktioniert. Dann bist aber du der Herr und er ist dein Diener, der hinter dir hergeht und alles so ein bisschen segnet. Das ist aber nicht Christsein. In Johannes Kapitel 12, in den Versen 25 und 26 spricht Jesus: Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Interessant. Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Wir sind seine Nachfolger, nicht umgekehrt. Da, wo ich bin, da wird mein Diener sein, sagt er. Und weißt du, worum du und ich uns ständig kümmern sollten? Dass wir da sind, wo Gott ist. Wir bitten dauernd Gott, dass er da ist, wo wir sind, aber es verhält sich genau umgekehrt. Wir sollten darauf achten, dort zu sein, wo er ist. Nicht er soll uns nachfolgen, sondern wir ihm. Unser erstes Anliegen muss also sein, dass wir da sind, wo Gott ist. Nicht immer darum beten, dass Gott bei uns ist. Bitte sei bei mir heute Nachmittag. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist schon okay, wenn man so betet, und ich habe mich da ja auch nicht ausgenommen. Und es ist okay, Gott so ins Leben zu lassen und ihm auch zu zeigen, dass man ihn gerne dabei haben möchte und auch nicht ohne ihn unterwegs sein möchte. Aber ich habe eine Frage. Was glaubt ihr denn, wo ist Gott heute Nachmittag? Ist er im Urlaub? Macht er ein Mittagsschläfchen? Nein, Gott ist immer bei uns. Du brauchst ihn nie darum zu bitten. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der muss doch durchdrehen. Geht es denn noch deutlicher? Ich bin bei euch, sagt er. Und noch dazu alle Tage und auch noch bis ans Ende der Welt. Was soll er denn da denken, wenn wir sagen: Bitte, lieber Vater, sei bei uns? Welchen Teil dieser einfachen Botschaft habt ihr nicht verstanden? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir können also vielmehr sagen: Danke, Vater, dass du bei uns bist. Ich freue mich auf den heutigen Tag, den du vorbereitet hast, und alle weiteren. Und ich bin schon gespannt, wie alles werden wird. Und ich freue mich, dass du an meiner Seite bist. Seht ihr, wie unterschiedlich die Haltung ist? Wenn ich morgens bete: Vater, bitte sei bei mir und segne den Tag, dann muss ich doch irgendwie denken: Tut er das denn jetzt? Ist er bei mir? Segnet er den Tag? Vater, danke, dass du heute bei mir bist. Danke, dass du mir deinen Segen versprochen hast, und ich bin gespannt auf den Tag, den du vorbereitet hast. So eine andere Haltung. Und es ist die Haltung, die uns Jesus lehrt, wenn er sagt: Wo ich bin, da soll mein Diener sein. In den ersten zwei Kapiteln vom zweiten Buch Mose, da waren die Israeliten für mehr als 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Und es ging ihnen alles andere als gut. Da wurden Arbeitsaufseher eingesetzt, um das israelische Volk mit Lastarbeiten zu unterdrücken. Und je mehr es sie bedrückte, desto mehr Leute wurden sie. Und schließlich zwangen die Ägypter die Söhne Israels mit Gewalt zur Arbeit. Sie machten ihnen das Leben bitter, sie töteten ihre Kinder und vieles Schreckliche mehr. Und die ganze Zeit, 400 Jahre lang, ist eine Frage: Wo war Gott? Wo war Gott? Wir lesen dann in Kapitel 2, Vers 23: Und ihr Geschrei stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Israel, mit Abraham und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels, und Gott kümmerte sich um sie. Diese beiden Verse werden oft dazu verwendet, dass, wenn wir zu Gott beten, dass er uns hört und dass er sich kümmert. Aber es bleibt eine Frage: was war in den 400 Jahren davor? 400 Jahre lang ist uns nicht überliefert, dass Gott sich kümmert. Er scheint nur geschwiegen zu haben. Und die meisten von uns kennen solche Zeiten. Nicht unbedingt gleich 400 Jahre, aber dass wir über Wochen, über Monate, vielleicht sogar über Jahre die Gegenwart Gottes nicht spüren. Und deswegen brauchen wir diese und andere Geschichten. Zu lernen, dass die scheinbare Abwesenheit Gottes, wo wir ihn nicht spüren, keine Ausnahme ist. Sie ist auch nicht vermeidbar und schon gar nicht ist sie eine Strafe Gottes. Und wenn du und ich Gott mal über eine längere Zeit nicht erleben, dann ist das nicht unnormal. Aber wir glauben, es stimmt etwas mit uns nicht, wenn uns das passiert. Und wisst ihr auch warum? Weil wir glauben, dass wenn wir wirklich gläubig sind, dann müssten wir Gott immerzu erleben. Aber das ist nicht wahr. Gott lebt, Jesus ist auferstanden und er arbeitet in deinem Leben. Ob du das spürst oder nicht, ist nicht entscheidend. Er tut es. Er arbeitet in deinem Leben. Und genau das ist der Punkt, den ich hier mit rüberbringen möchte. Uns geht es doch oft so, dass wenn wir im Moment mal Gott nicht erleben, dass wir dann glauben, dass irgendwas falsch bei uns ist. Und dieses Gefühl, dass wir nicht immer merken, dass Gott lebt, das ist aber okay. Und wir können trotzdem Gott vertrauen, dass er in unserem Leben aktiv ist und wirkt. Glaube an Gott bewahrt uns nicht davor, uns auch mal verlassen zu fühlen. Das ist das Erlebnis vieler Menschen in der Bibel und auch heute. Ich weiß nicht, wie aufmerksam ihr vorhin das Lied gesungen habt. Da heißt es in der Strophe, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Genau das nimmt ja diesen Punkt halt auf. Ja, dass auch wenn wir es nicht spüren, er dennoch aktiv ist und es tut. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann, wir kennen seine Geschichte. Ihm ging es auch alles andere als gut. Und dann lesen wir in Hiob 23 in den Versen 2 und 3, und Hiob antwortete und sagte, auch heute ist Widerspruch mein Anliegen, seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Und dann lesen wir in Vers 8, siehe, gehe ich nach vorne, dann ist er nicht da. Ich gehe nach hinten, und so bemerke ich ihn nicht. Ich gehe nach links, sein Tun sehe ich nicht. Biege ich ab nach rechts, so sehe ich ihn auch nicht. Hiob sagt, ich suche Gott. Vorne, hinten, links und rechts, und ich finde ihn einfach nicht. Aber wisst ihr, was er dann sagt, nur zwei Verse weiter in Vers 10? Denn er kennt den Weg, den ich gehe. Wisst ihr, was Hiob damit sagt? Auch wenn ich Gott nicht finden kann, eins weiß ich, Gott weiß, wo ich bin, und darum bin ich getröstet. Und Hiob ist mit seinem Erleben bei Weitem nicht allein. Es gibt unzählige Psalmverse, die das aufgreifen, mal zwei exemplarisch daraus. Psalm 13, Vers 2, da wird die Frage gestellt, bis wann, Herr, willst du mich vergessen für immer? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Und in Psalm 44, Verse 24 und 25, erwache, warum schläfst du, Gott? Verwirf mich nicht für ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrückung? Seht ihr, ich könnte euch noch viel mehr von diesen deprimierenden Texten vorlesen. Wisst ihr, was all diese Leute erlebt haben? Sie haben eine Durststrecke erlebt, in der sie Gottes Handeln nicht sehen konnten und ihn auch nicht gespürt haben. Vielen ist es so ergangen, den Psalmisten, Hiob, Jeremia, Jesus selbst am Kreuz, Johannes und viele mehr. Und bitte, das ist ganz wichtig, keiner von ihnen hat genossen, Gott über längere Zeit nicht zu erleben und nicht zu spüren. Keiner von ihnen hat verstanden, warum das so sein musste. Und wir werden es auch nicht verstehen, aber das Wissen, dass wir biblische und geschichtliche Freunde haben, die von Herzen an Gott glaubten, ihn aber trotzdem nicht immer zu erlebten, das gibt mir Hoffnung und Mut. Auch dass uns die Bibel von solchen Geschichten berichtet und es nicht verschweigt. Und wisst ihr, es ist doch so, dass jene Gläubigen, die solche Durchstrecken erleben, viel zu selten hier vorne stehen und davon berichten. Wir konzentrieren uns darauf, zu erzählen, was wir Wunderbares erlebt haben, was Gott schon wieder getan hat, die Erfolgsgeschichten. Und das ist auch gut so, denn so loben wir ihn und machen ihn groß. Und dennoch ist ein Mangel daran, dass wir diese Kehrseite so oft außen vor lassen. Und ich wünsche, dass wir genügend Vertrauen in Gott und untereinander haben, uns auch berichten zu können, dass wir ihn vielleicht über Monate nicht erlebt haben. Denn damit sind wir in guter Gesellschaft, sowohl biblisch als auch geschichtlich. Leider ist es heute so, dass wenn wir erzählen, dass wir Gott über längere Zeit nicht erlebt haben, dann kann es sein, dass du so gute Freunde wie der Hiob hast, die dann genau sagen, was bei dir falsch ist. Aber die Wahrheit ist, da ist gar nichts falsch. Es ist ein normales Erleben der Gläubigen und es war es immer. Ich hatte eben von geschichtlichen Freunden erzählt, exemplarisch mal Mutter Teresa. Auch sie kennt diese Gedanken. Sie schrieb an einen befreundeten Referent: Lieber Michael, Jesus hat eine sehr große Liebe zu dir, aber was mich betrifft, das Schweigen und die Leere ist so übermächtig, dass ich zwar schaue, aber nicht sehe, dass ich höre, aber nichts vernehme. Meine Zunge bewegt sich im Gebet, aber sie spricht nicht. Bitte bete für mich, damit ich Gott freie Hand in meinem Leben lasse. Wisst ihr was? Es ist so wichtig, dass wir lernen, ehrlich darüber zu reden, ohne Angst haben zu müssen, unseren Glauben zu verlieren oder abgesprochen zu bekommen. Denn wenn wir nicht ehrlich darüber reden, dann kann es sein, dass du glaubst, bei dir stimmt etwas nicht, im Gegensatz zu allen anderen, und du fängst an, Gott zu misstrauen und deinen Glauben zu verlieren. Jedes Gottesverständnis, das nicht Gottes Schweigen mit einbezieht, ist eine Halbwahrheit, ist eine schlimme Entstellung. Das sage ich nochmal, denn das ist wichtig. Jedes Gottesverständnis, das nicht Gottes Schweigen mit einbezieht, ist eine Halbwahrheit, es ist eine schlimme Entstellung. Es stimmt, wir sollten uns danach sehnen und danach ausstrecken, Gott zu spüren. Gott zu spüren, das ist dieses Gefühl, das ist ein Geschenk von ihm. Wir sollten ihn spüren wollen, wir sollten ihn suchen, aber wir müssen lernen, dass seine scheinbare Abwesenheit auch eine Erfahrung im Leben eines Gläubigen ist. Bezweifle niemals in der Dunkelheit, was dir Gott im Licht versprochen hat. Es gibt Tage, da weiß ich höre Gott, ich erlebe Gott. Aber dann kommen die dunklen Zeiten, wo man sich fragt, hat Gott jemals geredet? Da kann es eine Hilfe sein, ein geistliches Tagebuch zu führen, damit wir uns in der Dunkelheit daran erinnern, was er uns im Licht versprochen hat. Im 5. Buch Mose in Kapitel 4, Vers 9 können wir lesen: Hüte dich sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Und wenn du mal entmutigt bist und verzweifelst, weil du Gott nicht spürst, dann möchte ich dich daran erinnern, du bist in guter Gesellschaft, es ist okay. Es gehört zum Leben als Christ, dass wir uns nach ihm ausstrecken und dass es vorkommt, dass wir ihn nicht spüren. Aber dann kommen auch wieder diese Zeiten, wo wir das tun und ihn finden, wo seine Liebe wie ein warmer Strom direkt in unser Herz fließt. Und das sind diese wunderbaren Zeiten, die ich euch allen von Herzen wünsche. Manchmal ist es aber auch so, dass Gott uns nahe ist wie selten, aber du merkst es einfach nicht. Ihr kennt sicherlich alle die bekannte Geschichte von Spuren im Sand, da wird das ja thematisiert. Ein markantes Beispiel finden wir aber auch in der Bibel und das wollen wir uns etwas genauer anschauen. Da gehen zwei Jünger am Sonntag nach der Kreuzigung von Jerusalem weg, nach Emmaus. Und die beiden sind niedergeschlagen, sehr niedergeschlagen. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil wo hätten denn die sein sollen an diesem dritten Tag? Die ganze Schar der Jünger hätte doch am frühen Morgen fröhlich aufstehen können, ans Grab gehen sollen, Spalier stehen mit schönen Blumen und Palmenzweigen und Jesus erwarten, wie er da herausspaziert und ihn mit Jubeln und Lachen empfangen. denn er hat es ihnen ein paar Mal gesagt: Ich werde überliefert, ich werde getötet, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Das hat er ihnen vorab gesagt. Auch hier könnte er wieder fragen: Welchen Teil dieser einfachen Botschaft habt ihr nicht verstanden? Den ersten haben sie miterlebt, den zweiten auch, fehlt doch nur noch der dritte. Und was machen diese beiden? Sie gehen am dritten Tag von Jerusalem weg und sind sehr niedergeschlagen. Aber wisst ihr, was hier so schön ist? Hier sieht man die Freundlichkeit unseres Herrn. Jesus hat nicht gesagt: So ein paar Dummköpfe, das habe ich Ihnen doch so oft gesagt. Warum warten Sie nicht auf mich? Sollen Sie doch weggehen, das ist mir sowas von egal. Nein, so spricht Jesus nicht. Jesus geht ihnen nach und geht mit ihnen. Er begleitet sie in ihrem Unglauben. Und vielleicht hast du ja auch schon mal so gedacht wie ich: Wenn doch Jesus so leibhaftig neben mir spazieren gehen würde, das würde mein Leben verändern. Nun, diese beiden Männer, beide gläubig, erleben genau das, dass der auferstandene Jesus neben ihnen ging, Kilometer um Kilometer, und mit ihnen gesprochen hat, aber sie haben ihn nicht mal erkannt. Es war der größte Tag der Schöpfung seit der Schöpfung. Jesus hat den Tod überwunden. Und diese beiden Männer sind die Empfänger dieses neuen Lebens. Gott war da. Aber diese beiden Männer haben es nicht bemerkt und fühlten sich gleichermaßen von Gott und der Welt verlassen. Wisst ihr, was sie zu Jesus sagten, als er da mit ihnen spazieren ging? Sie sagten zu ihm: Weißt du denn nicht, was in Jerusalem geschehen ist? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Und Jesus fragt dann, und das gefällt mir: Was denn? Erzählt mal ein bisschen. Ja, Jesus hat Sinn für Humor. Natürlich wusste er ganz genau, was geschehen ist. Er hat es ja selbst für uns durchlitten. Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Und hier kommt der Punkt: Die Gegenwart des auferstandenen Jesu hat ihr Leben nicht verändert. Und wisst ihr was? Dasselbe ist heute wahr. Jesus ist auferstanden und lebt. Er ist jetzt gerade in diesem Moment hier. Aber es kann sein, dass du ihn nicht spürst. Und es kann sein, dass seine Gegenwart heute dein Leben noch kein Stück verändert hat, so wie bei diesen Zweien. Und einige von uns sind hier niedergeschlagen, in Zweifeln gefangen, gelangweilt. Und wir denken uns: Ja, wenn doch Jesus neben uns gehen würde, das würde mich verändern. Ich bin mir nicht sicher. Denn diese zwei Männer, Jesu ging leibhaftig neben ihnen und es hat ihr Leben nicht verändert. Und so wie sie sagen vielleicht einige von uns heute: Jesus, bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Hast du keine Ahnung, wie es mir finanziell geht? Hast du keine Ahnung, wie es um meine Gesundheit steht? Hast du keine Ahnung, wie es in meiner Ehe zugeht? Ist es eine Katastrophe zurzeit? Hast du keine Ahnung, was in meiner Gemeinde los ist? Ich habe Probleme, Jesus, hast du keine Ahnung? Und derselbe Jesus, der damals mit den Jüngern nach Emmaus ging, ist derselbe Jesus, der heute lebt. Denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Objektiv ging Jesus mit diesen beiden Jüngern nach Emmaus, doch subjektiv war er aus Sicht dieser beiden noch immer tot. Objektiv ist auch Jesus heute lebendig, doch subjektiv denken manche: Ich glaube, der ist gestorben. Am jüngsten Tag werden wir einmal zurückschauen auf unser Leben und wir werden erkennen, wie in dieser Geschichte Spuren im Sand: Jesus war immer da. Und wir müssen lernen, in dieser Gewissheit zu leben. Wir müssen lernen, in der Wahrheit zu leben. Und in der Wahrheit zu leben bedeutet, im Wir zu leben. Jesus ist bei mir, wir sind zu zweit. Und der Unterschied ist wie Tag und Nacht, ob du im Ich oder im Wir lebst. Ein Beispiel: Stell dir vor, du sagst: Ich habe solche Angst. Ich habe keine Ahnung, was werden wird. Ich glaube, ich gehe drauf. Und nun versuch mal, diese drei Sätze in dieses Wir zu nehmen, indem du Jesus mit einbeziehst. Herr Jesus, wir haben solche Angst. Dann kann es sein, dass Jesus dich anschaut und sagt: Angst? Nee, habe ich eigentlich nicht. Herr Jesus, wir haben keine Ahnung, was los ist. Doch, ich weiß genau, was ich tue. Herr Jesus, ich glaube, wir gehen beide drauf. Nein, ich bin auferstanden. Wisst ihr, warum viele Christen verwirrt sind in ihrem Glauben? weil sie mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus da ist, ihr Freund, aber sie leben so, als wenn sie weiter alleine wären. Und wisst ihr, was das bedeutet? So lebt man eine Lüge. Und wenn man tagtäglich eine Lüge lebt, dann muss man auch nicht überrascht sein, verwirrt zu sein. Wir müssen lernen, in der Wahrheit zu leben, sagt die Bibel. Und das bedeutet, mit Jesus Christus zu leben. Auch die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die lebten eine Lüge, denn Jesus war da und sie sagten, hast du keine Ahnung, der ist doch gestorben. Die Tatsache der Gegenwart Jesu hat ihr Leben nicht verändert. Sie gingen weiter weg von Jerusalem. Dabei hörten diese beiden Jünger die wahrscheinlich beste Bibelstunde aller Zeiten. Von Mose und allen Propheten an erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Das war bestimmt mit Abstand die beste Bibelstunde aller Zeiten. Im Himmel kaufe ich mir die DVD davon. Aber wisst ihr, was interessant ist? Auch das hat die beiden nicht verändert. Sie gingen noch weiter weg von Jerusalem. Ich möchte euch was sagen. Hört bitte genau hin, damit ihr mich nicht missversteht. Nur die Bibel zu kennen, vielleicht sogar auswendig, das ändert dein Leben nicht. Die Bibel zu kennen und zu lesen ist wichtig, aber die Bibel ist nicht Gott. Jesus hat einmal zu den Pharisäern, die kannten die Bibel ziemlich gut, gesagt, ihr studiert die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Aber da liegt ihr falsch. Die Schriften sind es, die von mir zeugen. Und wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr Leben habt. Mose hat von mir geschrieben. Ihr müsst zu mir kommen. Die Bibel ist absolut wahr. Alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Aber Jesus Christus ist die Wahrheit. Natürlich können wir Jesus Christus in der Bibel entdecken und immer besser kennenlernen. Aber ich habe keinen Buchglauben, sondern ich glaube an den auferstandenen Gott. In Johannes 3, Vers 16 steht nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns ein Buch gegeben hat, auf das alle, die es richtig interpretieren, gerettet werden, sondern da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Es geht also um ein Leben, um eine innige Beziehung mit dem Auferstandenen. Um den richtigen Zug zu erwischen, brauche ich einen Fahrplan. Aber ich setze mich nicht auf den Fahrplan, sondern in den Zug. Nur das bringt mich voran. Und dieser Zug ist Jesus Christus, mit dem ich lebe. Ein Theologieprofessor hat gesagt, viele Christen glauben zwar an einen gekreuzigten Christus, aber sie glauben nicht, dass er heute lebt und interessiert ist an ihrem Leben. Wisst ihr, wo Jesus hingehört? Nicht nur in Gottesdienste, so nett sie auch sind. Jesus ist nicht Sache von nur einigen Momenten oder zwei Stunden in der Woche. Das Leben mit dem Lebendigen spielt sich ab mit kranken und schreienden Kindern. Dort ist Jesus lebendig. Mit einem launischen Ehepartner, mit einem Auto, das gerade kaputt gegangen ist. Da gehört Jesus hinein, in die alltäglichen Dinge des Lebens, mit Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Das ist etwas, wo Jesus einbezogen werden möchte. Und das müssen wir als Christen lernen. Er lebt und wenn er lebt, ist er interessiert. Da ist ein Mann, der geht gerne mit Jesus im Wald spazieren, aber er sagt, ich kann mich dabei nie konzentrieren. Ich rede mit Jesus und dann höre ich da eine Motorsäge und dann muss ich sofort wissen, was ist das? Ist das ein Husqvarna, eine Stihl oder welches Fabrikat ist das? Und ich bin schon wieder abgelenkt. Und er sagt auch, ich liebe genauso Traktoren. Und wenn ich einen höre, dann muss ich sofort wissen, ist das ein Steirer, ein Ferguson, was für ein Traktor ist das? Aber warum unterbricht ihn das? Warum macht er es nicht einfach so, dass wenn er mit Jesus redet über seine Frau, seine Kinder oder was auch immer, über Gesundheit, Freunde, und wenn er dann eine Motorsäge hört, dann könnte er doch sagen, komm Jesus, das schauen wir uns mal an und gucken mal, was das für eine Motorsäge ist. Lass uns da zusammen hingehen. Ja, glaubt ihr, Jesus ist nicht interessiert? Glaubt ihr, er kennt sich nicht damit aus? Natürlich kennt er sich aus. Ein Gedanke von ihm und eine kaputte Motorsäge ist wieder heil. Ein Gedanke von ihm und die Kette, die gerade droht abzureißen und den Kettenführer zu verletzen, wild herumzufliegen, die bleibt geschlossen und verletzt diesen Mann nicht. Er ist interessiert am Leben. Er ist auferstanden. Er ist interessiert an dem, was dich interessiert und dich beschäftigt. Aber wir tun immer so, da gehört er hin und da gehört er nicht hin. Im Gottesdienst, ja, da muss er sein. Aber wenn es um eine Motorsäge geht, das geht doch Jesus nichts an. Wie kommen wir nur auf solche Ideen? Keine Ahnung, wie wir darauf kommen. Jesus gehört in das ganze Leben hinein. Und wenn du das nächste Mal einen Traktor hörst, dann geh mit ihm hin und sieh nach, ob es ein Steirer oder was auch immer ist. Jesus ist interessiert an deinem Leben und hier wird Christenleben real. Alles andere wäre eine Abstraktion. Wir können in der Gegenwart mit Jesus leben. Wir müssen uns nicht auf die Ewigkeit vertrösten. Und die Gegenwart, die trennt nicht zwischen geistlich und weltlich. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, so, jetzt steigen wir ins Boot, das ist jetzt weltlich. Und dann, wenn wir auf der anderen Seite angekommen sind, dann treiben wir Dämonen aus, das ist dann wieder geistlich. Nee, so hat er das nicht aufgeteilt. Sondern er hat die Bootsfahrt und was dort geschah, aktiv und sogleich dazu benutzt, über seinen Vater zu erzählen und über sich selbst. Und diese Trennung von Weltlichem und Geistlichem ist aus meiner Sicht ein großes Problem und sicherlich auch ein Aspekt, der dabei mitwirkt, wenn wir so oft Gott nicht spüren. Wenn wir es beispielsweise so machen, Montag früh aufstehen, zur Arbeit gehen, weltlich. Dienstagabend Hauskreis, geistlich. Donnerstagnachmittag Sport, weltlich. Sabbatmorgen Gottesdienst, geistlich. Es macht keinen Sinn. Diese Trennung ist künstlich und wir sperren Jesus aus wesentlichen Bereichen unseres Lebens aus. Was für ein Missverständnis. Ein glaubwürdiger Zeuge Jesu bin ich nur dann, wenn ich mit Jesus lebe, egal ob ich hier im Gottesdienst bin, bei der Arbeit, im Hauskreis, beim Sport, beim Beten, beim Autofahren, bei der Andacht, beim Einkaufen oder was ich immer auch gerade tue. Das ist Christenleben, mit Christus zusammenleben, jede Minute, 24 Stunden am Tag. Und das müssen wir wieder neu lernen, weil wir es so oft verlernt haben. Und es spielt auch keine Rolle, welchen Beruf du hast. Krankenschwester, Busfahrer, Tierärztin, Prediger, Verwaltungsangestellte, Verkäufer, Lehrerin, Beamter. Die Frage ist nicht, was man tut, sondern mit wem man es tut. Tue ich eine Sache mit dem Herrn Jesus oder ohne ihn? Lasse ich ihn außen vor? Darauf kommt es an. Fassen wir zusammen. Emmanuel, Gott ist mit uns. Gott sucht meine Nähe. Gottes Pläne für mich sind besser als meine eigenen. Gottes Geist ist immer gegenwärtig. Gott ist gnädig und er erbarmt sich. Gott ist unfassbar groß und großartig. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Gott ist mit dir heute, morgen und in der Ewigkeit. Ob du es spürst oder nicht, das gibt nicht den Ausschlag. Durchstrecken sind die Zutaten dieses Lebens, aber sie gehen vorbei und werden von diesen wunderbaren Momenten abgelöst, die wir mit ihm erleben dürfen. Schreib sie auf, erzähl sie weiter, so erinnerst du dich in dunklen Zeiten besser daran. Du kannst immer in Gottes Gegenwart kommen. Du kannst immer mit Gottes Hilfe und seinem Eingreifen rechnen. Du darfst loslassen und Gott vertrauen, auch wenn es mal länger dauert. Du darfst die Früchte des Geistes in dir wachsen lassen, auch das braucht Zeit. Und es gedeiht dann am besten, wenn du Jesus in alle Bereiche deines Lebens lässt, wenn du ihm nachfolgst und ihn dabei im Blick behältst, dann führt er dich in die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und darauf freue ich mich, das mit dir zusammen zu erleben. Amen.